Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Pathologie, insbesondere um das Gleason-Grading, also Tumor-Grading. Wie wird der Tumor eingeteilt in der Aggressivität? Ein sehr wichtiges Thema und auch sehr spannend, weil es für die weitere Behandlung einen großen Einfluss hat. Und ich habe mir hierzu einen absoluten Experten geholt, weil ich bin dummer Urologe, aber hier haben wir den klugen Pathologen, Ingo Theuerkauf. Ingo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich glaube, wir fangen mal an. Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung des Mannes, sehen wir hier auf der Folie 2, das ist bekannt. Ja. 25% aller Tumoren entfallen bei Männern auf die Prostata. Das sind ungefähr 80.000 Neuerkrankungen inzwischen im Jahr mit steigender Tendenz. Und von daher ist das Thema natürlich wichtig und wird immer wichtiger. Meine erste Frage an dich ist, was macht eigentlich ein Pathologe?
Die meisten Patienten, die wissen gar nicht, was ein Pathologe macht. Der Laie denkt bei Pathologie an Leichenschauhaus, Untersuchung von Verstorbenen. Aber das ist heutzutage nur ein kleiner Bruchteil unserer Arbeit. Die meiste Arbeit, die wir jeden Tag verrichten, beschäftigt sich mit den Proben von Lebenden, von Patienten. Und zwar kann man da zwei große Gruppen einteilen. Einmal die präoperative Diagnostik an der Biopsie, an der Gewebeprobe und dann die Untersuchung von ganzen Organen, von Operationspräparaten. An der Biopsie stellen wir die Diagnose. Jede Krebsdiagnose in Deutschland wird durch einen Pathologen gestellt. Darmkrebs, Hautkrebs, Lymphdrüsenkrebs und auch Prostatakrebs.
Ja, vorher ist es eine klinische Diagnose, die man durch den Finger stellen kann oder durch Röntgen oder andere bildgebende Maßnahmen oder auch Laborwerte. Ja. Aber die histopathologische Aufarbeitung, also das heißt, das, was man unter dem Mikroskop an den Zellen sieht, führt dann zu der tatsächlichen Diagnose.
Richtig. Ja. Und das sind viele, also in der Basisdiagnostik ist es die Standard Hämatoxylin-Eosin-Färbung am Gewebeschnitt nach Formalinfixierung und Einbettung. Und das ist wie seit 20, 30, 40 Jahren. Da hat sich bei der Primärdiagnostik nicht viel verändert. Es gibt aber heutzutage einige Spezialuntersuchungen, die insbesondere in Grenzfällen weiterhelfen können, die Diagnose zu bestätigen oder weitere Informationen aus der Gewebeprobe rauszuholen.
Ja. Okay. Genau, also heute reden wir in erster Linie über das Grading, also die Graduierung, die Gradeinteilung von Tumoren. Ich habe hier mal auf der Folie 4 die Empfehlung der Leitlinie rausgesucht und da steht drin, dass die Angabe des Tumorgrades in einem Gleason-Score erfolgen soll, nach der aktuellen Klassifikation natürlich. Also da gibt es eine spezielle Form des Gradings und wenn wir hier auf die Folie 5 gucken, dann gibt es üblicherweise so ein Grading von G1 bis G3, von gut übermäßig, schlecht differenziert bis undifferenziert. Das wird für die meisten Tumoren angewandt, aber nicht beim Prostatakrebs. Warum ist das eigentlich so?
Der Prostatakrebs, der hat die Eigenart, dass er sehr pluriform wachsen kann.
Das heißt pluriform? Das
er kann verschiedene Anteile haben und um diesen verschiedenen Anteilen gerecht zu werden, hat man bereits 1966 das Gleason Grading entwickelt, um die verschiedenen Wuchsformen und Enddifferenzierungen des Tumors in ein Schema hineinzufügen.
Okay, also der Unterschied zu anderen Tumoren ist, dass es innerhalb des Prostatakrebses häufig verschiedene Zellformen gibt. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Ja, okay. Und die meisten Urologen wissen das. Wenn wir eine Feinnadelbiopsie aus der Prostata bekommen, wenn diese Biopsien ein Prostatakarzinom enthalten, wird ein Tumor-Grading, ein Gleason-Score ermittelt Und es ist nicht ungewöhnlich, dass an einem Gesamtpräparat, wenn wir das Gesamtpräparat aufarbeiten, dann Areale gefunden werden, die ich mit der Biopsie gar nicht erfassen kann. Das
Ja.
sogenannte Hochstufen im
Ja.
Grading, das ist ein bekanntes Phänomen.
Das ist ein bekanntes Phänomen, das ist etwas weniger geworden durch bessere Bildgebung, durch systematischere
Bessere
Biopsie.
Stanzen,
Ja.
ja.
Aber es bleibt so, dass das sehen wir ja auch im
Ja.
täglichen Alltag, dass wenn das Ergebnis des Präparates, also der entnommenen Prostata zurückkommt, dass es da schon häufiger eben auch dieses Upgrading gibt. Und das ist dann wiederum auch ein mögliches Problem, was diese aktive Überwachung angeht, dass da eben die auf falschen
Richtig.
Voraussetzungen durchgeführt wird. Ja, aber da zur aktiven Überwachung, glaube ich, müssen wir eh nochmal einen eigenen Podcast machen.
Ja. Und wir können, wenn ich die Stanzbiopsie oder die Feinnadelbiopsie ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel besser geworden. Ich bin ja schon seit einigen Jahren
Ja.
als Pathologe tätig und im Vergleich vor 20, 25 Jahren ist das sehr viel besser, sehr viel
Ja,
präziser. Die Stanzen sind sehr viel besser.
das ist klar. Dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge
Ja.
gemacht über die fusionierte
Ja.
Biopsie, also wo man die Bilddaten nimmt von einer MRT-Untersuchung und dann in den Ultraschall hineinbringt. Das macht die Sache schon viel besser. Und diese Folge werden wir auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Und wir haben dann ja auch noch hier ein zusätzliches Gerät, Mikro-Ultraschall. Auch da haben wir schon eine Folge zu gemacht und werden das auch nochmal verlinken, um das nochmal zu verbessern. Hier auf der Folie 6 haben wir jetzt mal diesen Gleason-Pattern, diese Gleason-Muster. Das geht von 1 bis 5. Kannst du uns gerade zu den Formen 1 und 2 nochmal was sagen, weil die werden in der Klinik ja nicht mehr verwendet. Ja.
Dieses Gleason-Pattern findet man, wenn man es im Internet sucht, praktisch in vielen Abbildungen. Das ist die Originalzeichnung, die aus den 60er Jahren so übernommen wurde. Und da hat der Herr Gleason hat dieses Muster wirklich gezeichnet nach Untersuchung von vielen, vielen Karzinomfällen in der Prostata. Und wir fangen oben an. Da sehen wir Grad 1 oben. Das sind viele gleichmäßige, ich sag mal, Kringel, die sehr uniform aussehen. Und je weiter wir nach unten durchrutschen bis an den unteren Rand, da sieht jeder, der sich die Folie einmal anschaut, dass dieses Muster mit den kleinen Kringeln sich auflöst. Die hier dargestellten Tumorformationen sind bizarr, die haben unregelmäßige Ränder, die bilden, ich sag mal, Klumpen und Verzweigungen. Und das ist ein Ausdruck für eine Enddifferenzierung des Tumors. Das heißt, je weiter wir im Gleason-Pattern nach unten durchrutschen, umso aggressiver wächst der Tumor.
Ja.
Und das ist natürlich wichtig für die Prognose nach einer Operation und natürlich für die, wenn es in der Biopsie schon ersichtlich ist, dass das in der Biopsie dann auch einen Einfluss hat auf die Therapieentscheidung.
Ja. Aber im klinischen Alltag sagt man ja, Gleason 3 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 3 und so weiter, da kommen wir gleich drauf. Was ist denn mit den Formen 1 und 2?
Die Formen 1 und 2 sollen heutzutage nicht mehr benutzt werden. Da kann sich der Laie oder Zuhörer ja fragen, warum gibt es die nicht mehr? Ist es ausgestorben? Man muss sagen, dass dieses Gleason-Muster 1 und 2 wahrscheinlich ursprünglich eine Fehlinterpretation war. Wir haben heutzutage eine etablierte Immunhistochemie, die in Grenzfällen bei ganz gut differenzierten Karzinomen im Gegensatz zu einem normalen Prostatagewebe eindeutig sagen kann, jawohl, ist Tumor oder ist kein Tumor. Und wenn man sich diese alten Fälle anschauen würde, muss man davon ausgehen, dass ein Teil von Grad 1 und 2 tatsächlich entzündlich verändertes Prostatagewebe war
Okay.
oder hyperplastisches
Das
und nicht
heißt,
mehr.
es war eigentlich die damals zur Verfügung stehenden Methoden waren nicht ausreichend
Richtig.
und die Morphologie, also das
Richtig.
Aussehen der
Richtig.
Zellen, konnte dazu führen, dass man es eben
Richtig.
nicht richtig interpretieren
Richtig.
konnte.
Richtig.
Und deswegen werden geht das Gleason-Grading eben bei 3 los
Richtig,
und nicht bei
richtig,
1, was so
richtig,
erstmal logisch wäre,
richtig.
ne, von der Überlegung.
Ja.
Ja.
Und wir müssen sagen, die die Möglichkeiten der Mikroskopie haben sich ja auch deutlich verändert. Ein Mikroskop, das wir heute zur Verfügung haben, ist nicht zu vergleichen mit den Geräten, die vor 40, 50 Jahren im Einsatz waren.
Okay, also auch da gibt es einen deutlich technischen Fortschritt.
Die Optik und die Ausleuchtung durch LED-Technik, das sind Welten.
Ja. Hier auch nochmal aus Wikipedia auf der Folie 7. Verschiedene Muster, 3 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 4, 4 plus 5, 5 plus 5. Ja. Da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, weil du auch Schnittpräparate mitgebracht hast. Ja. Hier noch einmal so diese Einteilung, die sich dann daraus ergibt auf der Folie 8, die dann auch für die Prognosebeurteilung eine wesentliche Bedeutung hat. Das geht halt los mit diesem Gleason-Muster 3 plus 3, was dann in der Summe 6 ergibt und in einer anderen Einteilung übertragen wird, WHO-Gruppe Grad 1. Das sind die wenig aggressiven Tumoren, wenn die richtig beurteilt sind und kein Undergrading vorliegt, sind das Patienten, die man dann typischerweise auch aktiv überwachen kann und wo man nicht sofort die Prostata operativ entfernen muss oder bestrahlen muss. Ja. Und dann gibt es eben dieses 3 plus 4, was in der Summe 7 ergibt. Damit man es unterscheiden kann, hat man dann A und B eingeführt, weil 4 plus 3 ist in der Summe natürlich das Gleiche. Und daraus ergeben sich aber zwei verschiedene Gruppen, WHO 2 und 3 oder eben 7a und 7b. Und das bedeutet, dass das, warum macht man das so? Weil das eben prognostische unterschiedliche Gruppen sind. Und das Gleiche gilt dann auch für diese Gleason-Muster 4 plus 4, 3 plus 5, 5 plus 3, gleich in der Summe 8, WHO-Gruppe 4 oder die ungünstigste mit 4 plus 5, 5 plus 4 und 5 plus 5 und Gleason-Score dann 9 und 10 und die Gruppierung dann 5. Das sind dann die beiden unteren sind auf jeden Fall ungünstige prognostische Gruppen. Ja. Was auch dazu führt, dass man vor einer therapeutischen Maßnahme dann auch zusätzliche Maßnahmen in der Ausbreitungsdiagnostik macht, zum Beispiel ein PSMA-PET. Ja. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, werden wir auch nochmal verlinken. Aber Ingo, du hast auch nochmal ein paar Sachen mitgebracht. Hier auf der Folie 9 ist jetzt ein Schnittpräparat, also nicht die Biopsie, sondern das entnommene Gewebe. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
Ja, wir haben ja gerade die Schemazeichnung von Herrn Gleason gesehen. Ja. Und das ist jetzt mal wirklich aus der täglichen Praxis. Das ist ein Operationsapparat mit einem großen Tumorareal im hinteren, im dorsalen Abschnitt der Prostata. Und alles, was wir hier auf der Folie sehen, ist unter dem Mikroskop fotografiert in der Standardaufarbeitung mit Hämatoxylin-Eosin. Und wir sehen, dass die Rotfärbung im Hintergrund, das ist das fibromuskuläre Grundgewebe der Prostata. Mhm. Und diese helleren Anteile, die man da sieht, die hellen Flecken, das sind die Tumordrüsen, die hier das Gewebe breitflächig durchsetzen, breitflächig infiltrieren. Und wenn Sie sich an das Schema erinnern, was wir gerade beim Gleason hatten, das sind diese kleinen Kringel, die wir sehen, aber nicht so dicht gepackt und uniform, sondern ein bisschen unruhiger, aber noch als Drüsen und sozusagen lichtungsbildende Tumorformationen zu erkennen.
Das haben wir hier nochmal raus. Fotografiert auf der Folie 10 in einer Vergrößerung. Ja. Das heißt, das ist schon deutlich verändert, aber noch nicht ganz unruhig, sondern
richtig.
Das wäre dann das ein Gleason-Muster 3.
Ja, und hier sagt der Pathologe, wir können hier noch die drüsige Differenzierung erkennen. Also eine Drüse ein Gewebekomplex, der ein Sekret produzieren kann.
Ja.
Und das Sekret sehen wir hier
in den Lichtungen.
In den Lichtungen der Drüsen sehen wir in der Mitte sehen wir das hier so ein bisschen blau amphophil und an anderen Stellen so leuchtend rot homogen. Ganz oben rechts bei 1 bis 2 Uhr, da ist es so ein bisschen grisselig und in der rechten Bildhälfte, da wirkt das so steinartig komprimiert. Das ist das sogenannte pathologische Sekret, also falsches Sekret.
Das ist hier auch nochmal
Dann mal da
auf der
vergrößert, das
Folie 11
pathologische Sekret
rausfotografiert.
ist
Ja.
auch ein Diagnosekriterium, wenn
Ja.
wir solche Proben beurteilen am Mikroskop her.
Ja. So, jetzt haben wir hier auf der Folie 12 mal eine andere Färbung. Das sieht ganz anders aus. Wofür ist das gut?
Ja, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir mittlerweile seit vielen Jahren etablierte Zusatzfärbungen haben, die in vielen Fragestellungen uns weiterhelfen können. Hier sehen wir eine sogenannte Immunhistochemie. Das ist ein Färbeverfahren, wo mit speziellen Antikörpern Strukturen sichtbar gemacht werden, die man in der konventionellen Färbung nicht sehen kann.
Ja.
Hier ist es ein Antikörper gegen PSA. Und wie Sie wissen, die Tumordrüsen in der Prostata produzieren ja PSA. Und dieses PSA, was noch in den Drüsen drin ist, was also noch nicht ins Blut abgegeben ist, kann man durch diese Färbereaktion darstellen.
Das wird dann hier so bräunlich
Bräunlich, das ist der
dargestellt.
bräunliche Farbstoff, jawohl.
Ja.
Und wir sehen also nicht nur, dass dieser Tumor komplett PSA-positiv ist, wie wir
Ja.
sagen, sondern wir sehen hier auch nochmal dieses unruhige Muster, das infiltrierende Wachstum, aber im Gleason-Schema eher in der oberen Hälfte. Wir erkennen hier noch die drüsigen Strukturen.
Ja, okay. Dann gehen wir weiter auf diese Folie 13. Ja, erzähl uns da was zu. Das sieht für mich so ein bisschen unruhiger aus
Richtig,
oder
ja.
mehr chaotischer, ja.
Richtig, das ist die richtige Ausdrucksweise. Das ist chaotisch,
Ja.
unruhig und wir sagen dazu, das sind unregelmäßige Drüsen. Wir sehen hier oben bei 1 Uhr, sehen
Ja.
unten bei 5 Uhr und auf der linken Seite schon 9 Uhr diese großen weißen Flecken.
Ja.
Das sind vorbestehende Prostatadrüsen. Das sind normale Drüsen aus der Prostata, die
Okay.
hier durch den Tumor allerdings so verändert sind, dass irgendwelche Ausführungswege sind durch den Tumor verschlossen und die Drüsen erweitern sich dann. Die sind
Ah, okay,
also
das wird dann geht
pathologisch
ja.
krankhaft erweitert, insbesondere hier oben bei 1 bis
Ja.
2 Uhr. Und zwischen diesen normalen Drüsen sehen wir dieses ganz unruhige Muster. Und wenn Sie sich an das Gleason-Schema erinnern, da sind wir jetzt auf dem Weg im unteren Drittel. Das sind keine normalen, wohlgeformten Kreise und Kringel mehr. Das sind wirklich unruhige, bizarre Drüsenformationen, die auch eine hohe Potenz haben, aggressiv in die Umgebung hineinzuwachsen, Anschluss zu finden an Lymphspalten, Anschluss finden an Nervenbahnen und entlang der Nerven weiterwachsen können.
Ja, okay. Das ist dann vom gleichen Präparat, oder?
Das vom gleichen Präparat. Wir hatten gerade einen dieser typischen Grenzfälle, wo
Ja.
man noch Dreierdrüsen hat, Grad 3 und dann den Übergang in den Grad 4 hat. Auf dieser Folie
Ja.
sehen wir auf
Folie
der rechten
14 ist das
Seite
hier,
bei
ja.
3 Uhr und unten bei 8 Uhr nochmals vorbestehende Drüsen
Ja.
mit einer Erweiterung. Und das Gewebe dazwischen ist vollständig infiltriert durch diesen aggressiv wachsenden Tumor. Hier sieht man praktisch keine regelhafte drüsige Differenzierung. Das ist alles eine sogenannte starke Stroma-Invasion durch unregelmäßige Drüsenformationen. Das ist Gleason Grad 4. Und
Ja.
das wäre hier im Pattern 4 plus 4 gleich 8.
Okay. Und hier ist das Ganze auf der Folie 15 dann
Ja, in einer
nochmal
höheren Vergrößerung, in einer
heraus
höheren Vergrößerung.
vergrößert. Ja.
Man erkennt aber immer noch, ja, es sind kleine Lichtungen zu erkennen und oben bei 1 bis 2 Uhr sehen wir auch in diesen aborativen Lichtungen immer noch
Ja.
dieses also graublaue
Das Sekret
das
da,
Sekret, ja,
ja.
natürlich.
Ja, okay.
Wenn wir das mit PSA färben würden, wäre das wahrscheinlich immer noch PSA-positiv.
Ah, okay. Jetzt haben wir hier noch wieder eine andere Färbung. Das sieht jetzt so ein bisschen schwarz-weiß, bräunlich aus.
Ja. Das ist eine Immunhistochemie, aber hier nicht mit dem Antikörper gegen PSA, sondern gegen die Bestandteile von epithelialen Strukturen, von
Ja.
Schleimhautstrukturen. Und wir sehen hier kräftig braun angefärbt, das sind epitheliale oder Schleimhautstrukturen. Und das Ganze in der Mitte, dieses ja, blau, hellbraun gefärbte, sind Bindegewebszellen. Oben in der oberen Bildhälfte sehen wir eine vorbestehende, nicht tumorös veränderte Drüse, die durch das Tumorgewebe abgeschnürt ist und sehr stark erweitert ist.
Okay.
Und Sie sehen hier unten in der mittleren und unteren Bildhälfte diese braunen Punkte, die wir da sehen, diese braunen Farbkleckse. Das sind Tumorzellen. Wir sehen hier bei 8 bis 8 bis 9 Uhr. Mhm. Diese kleinen weißen Punkte, das sind noch Lichtungen. Das ist also noch erkennbar an einem Grad 4. Mhm. Und dann sehen wir in der rechten Bildhälfte zwischen diesen ganz schwach gefärbten Muskelfaserzüge, mhm, diese kleinen Punkte. Das sind bizarre, wir nennen das Einzelzellen, die zeigen keinen Gewebeverband mehr, die zeigen keine drüsige Differenzierung. Das ist ein Pattern 5. Das ist so das Maximalbild in der Enddifferenzierung. Okay. Ja. Wenn man hier einen Gleason-Grading vergeben müsste, wäre das hier 4 plus 5.
Ja.
Um mal zu zeigen, wie man das machen würde. Das wäre auf der Hälfte, das dominiert. Das wäre 70-30.
Mhm, okay.
70 zu 30%.
Ja, gut. Sehr interessant. Ich fasse das mal zusammen auf der Folie 17 hier. Die Tumorgraduierung spiegelt also den Aggressivitätsgrad wider. Ja. Und das ist ein wesentlicher prognostischer Faktor, also für mich oder für uns als Urologen ein ganz wesentlicher Punkt, um den Patienten schon vor einer Therapie oder auch nach einer operativen Therapie entsprechend beraten zu können. Und das Gleason-System beim Prostatakarzinom hat sich durchgesetzt, weil es die Tumorsituation offensichtlich etwas differenzierter abbildet als ein normales Graduierungssystem. Ja, Ingo, vielen Dank. Und ich frage immer, wenn ich hier Kollegen habe, mit denen ich einen Podcast habe, wie wichtig ist für dich die Kooperation, das Zusammenspiel zwischen Kliniker und der Pathologie, den Pathologen?
Die ist extrem wichtig. Das fängt an mit der Biopsie, dass man weiß, wie treffsicher ist der Urologe, wie gut ist die Zusammenarbeit mit den anderen Fachgebieten, mit der Sonographie, mit dem MRT. Das Gesamte, was vorher läuft, bevor ich die Biopsie bekomme, das ist das eine. Und dann der intraoperative Part, wenn wir Schnellschüsse machen, wenn wir konfokale Laserscanning-Mikroskopie machen, dass wir beide wissen, wovon sprechen wir und wo sind die Grenzen des Pathologen. Beispielsweise, was Sie da gerade gesehen haben, diese ganz aggressiven Ausläufer von einem Prostatakarzinom, sowas würde man in einem Schnellschnitt intraoperativ gar nicht erkennen können. Das weiß ein guter Urologe. Und wichtig ist natürlich auch das Vertrauen, das man hat. Wenn ich im Schnellschnitt sage, da ist noch Tumor, da muss nachoperiert werden, dann muss ich natürlich wissen, was das für Konsequenzen hat, dass die unter Umständen geplante nervenschonende Operation so nicht durchführbar ist. Dass, da muss man ein Vertrauensverhältnis haben.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, wir arbeiten ja eben auch intraoperativ sehr viel zusammen, eben durch diese konfokale Mikroskopie. Da gibt es auch eine Folge zu, werden wir auch nochmal verlinken, weil uns das sehr hilft und viel besser ist als das alte Schnellschnittverfahren. Ja. Aber da ist der direkte Austausch eben von extremer Wichtigkeit. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und muss das immer wieder betonen. Und das ist das, was durch eine KI nicht zu ersetzen ist. Oder auch
noch nicht.
Ja, noch nicht. Ich glaube auch über lange Zeit nicht. Und wo auch, ich weiß nicht, ich habe manchmal erlebt, dass Schnellschnittbefunde per Fax übermittelt worden sind. Ich glaube, man muss schon auch darüber reden, insbesondere wenn es Fragen gibt. Ja, und deswegen glaube ich, dass der Austausch eben sehr, sehr wichtig ist. Intraoperativ, aber auch postoperativ, wenn Fragen sind, wenn der Patho, sind ja ausführliche Befunde, die wir bekommen, die man auch sehr viel reflektieren muss. Und im Zweifelsfall muss man auch darüber reden. Und das klappt mit euch eben super. Und deswegen finde ich diese Kooperation auch sehr fruchtbar. Ja. Vielen Dank, Ingo, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig ist?
Also vielleicht von meiner Seite zum Abschluss. Es ist eine gute Gelegenheit, dass wir unser Fachgebiet mal darstellen können. Ja. Die meisten Patienten, die kennen ihren Hausarzt, die kennen ihren Urologen, die kennen ihren Zahnarzt, die kennen den Radiologen, die kennen im Krankenhaus die Stationsschwester, kennen den Operateur, kennen den Anästhesisten. Aber wir sind immer die im Hintergrund. Das heißt, das wird ins Labor geschickt.
Ja, genau, das wird im Labor
Und
geschickt, aber und der Patient, wenn er dann privat ist, kriegt eine Rechnung von dem
ja,
Pathologen, ohne den
natürlich.
jemals gesehen zu haben. Das
Ja,
ist natürlich so.
und ich
Ja.
kann Ihnen versichern,
Ja.
auch der Pathologe ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und der macht sich schon Gedanken. Wir sind keine Maschinen, wir
Ja.
sind keine KI-gesteuerten Roboter.
Ja.
Wir wissen um die Wichtigkeit der Diagnose und wir wissen, was eine bestimmte Diagnose, die wir irgendwann unterschreiben, was das für Folgen hat. Und Sie können sicher sein, dass wir das, alle Pathologen wissen das und wir sind in vielen Fachbereichen in der Tumorbehandlung ein wichtiger
Standteil, absolut.
Mitspieler
Ja,
im Team.
absolut. Ja. Ja, okay, vielen Dank.
Ja.
Und vielen Dank fürs
Ja.
Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.